Ich werde in dieser Vorlesung die Kurve nochmal jetzt nehmen, zurück zum Beginn der Veranstaltung. Erinnern sich, der Beginn war bei Pythagoras und den Verwirtschaftlichungen des Bildungssystems. Es ging dann längere Zeit darum, wie das mit unserem Bildungssystem aussieht. Der Anstoß dafür lag darin, dass ich darauf hingewiesen habe, dass seit der anfänglichen Herausbildung der klassischen europäischen Kultur, Philosophie im alten Griechenland, wie es so schön heißt, diese Spannung zwischen man muss es sich leisten können, man muss einen reichen Daddy haben, man muss international aktiv sein, man muss also eine solide wirtschaftliche Grundlage haben, um in einen Status der Bildung zu kommen, vorhanden war und auch die Spannung zwischen dem Reichtum, der an dieser Stelle eine Voraussetzung ist, und auf der anderen Seite die Erkenntnis, dass die Bedingungen, unter denen wir sprechen über Gelderwerb, nicht zusammenfallen mit den Bedingungen, unter denen wir sprechen über Bildung und das, was Gedanken sind, das, was Tätigkeit ist, die im Kopf und in der Community vor sich geht. Ich habe also das im Laufe der Veranstaltung mit einem großen Schwerpunkt also auf die Theorie von Aristoteles diskutiert. Da ist einiges dazu gekommen und ich hatte mehr vorgesehen, das ist dann nicht realisierbar gewesen durch die Ausfälle, Ihnen auch noch mehr über die Technik zu sagen, unter der wir heutzutage mit diesen Problemen umgehen. Das ist mehr oder weniger ein Fragment geblieben. Wenn Sie das mehr interessiert, dann kann ich dir eine Ankündigung machen, dass ich im nächsten Semester eine Wittgenstein-Vorlesung halte und in dieser Wittgenstein-Vorlesung aber mich bedienen werde des ganzen Instrumentariums, das für die Abwicklung, Dissemination von Open Access Inhalten mittlerweile zur Verfügung steht. Das heißt, wenn Sie an dieser Stelle interessiert sind, mehr über die Technik zu hören, das wird jetzt dann in der Wittgenstein-Vorlesung zur Sprache kommen. Und heute, ja, letztes Mal hatte ich Ihnen eine diagrammartige Darstellung von drei Gedankenpaaren vorgelegt, die wichtig sind bei der Diskussion dessen, worauf es jetzt sozusagen hinausläuft und womit ich mit einem aktuellen Kommentar diese Vorlesung sozusagen beschließen möchte. Und das ist die Frage, was ist denn nun der Status des freien Zugangs zu Inhalten am Internet, also freier Forschungszugang, aber insgesamt auch mal des freien Zugangs, der als auslösendes Moment sozusagen dazu dient, dass man sich diese Gedanken über die konzeptuelle und ökonomische Beschaffenheit der Gegenstände macht, von denen hier die Rede ist. Ich habe, und damit beginne ich vielleicht heute, Ihnen hier zwei Definitionen von Copyright zur Ansicht vorgelegt und die sind als diese zwei Definitionen schon mal sehr indikativ für den Typus von Problem, auf den ich hinsteuere und den wir hier haben. Mir ist wichtig zu betonen, dass die Festlegung davon, in welche Position in dem Spektrum von Stofflichkeit, Nutzbarkeit, Beschränkbarkeit, also Metaphysik, Anthropologie und Jurisprudenz und Ökonomie, so ein Produkt fällt. Und das heißt also, mal jetzt ganz kurz gesagt, welche Copyright-Auszeichnung wir diesem Produkt verpassen, wer da Rechte dafür hat, wer da etwas sozusagen einschränken kann, weil die Einschränkung ist ja, um das kurz noch zur Motivation dieses Trippels vom Begriff Bahn zu sagen, es gibt sozusagen Einschränkungen, die liegen in der Natur der Sache, wie man so schön sagt. Das ist der metaphysische Bereich. Die Einschränkung, die in der Natur dieses Tisches liegt, ist, dass ich ihn vermutlich nicht mit einer Hand kann ich ihn heben, aber ich kann ihn vermutlich nicht von hier bis zum Ende des Ganges tragen, das werde ich nicht schaffen. Das ist eine Einschränkung, die in der Materialität liegt, während ich einen Gedanken, den Sie mir jetzt hier sagen, den kann ich aufnehmen und kann bis zum anderen Ende des Ganges tragen und dort kann ich ihn noch immer sagen. Das sind sozusagen metaphysische Einschränkungen und Beschränkbarkeiten. Und dann gibt es aber Beschränkungen, die liegen in der Regulationsgewalt von Gesellschaften. Da wird die Polizei gerufen, wenn etwas übertreten wird. Und damit die Polizei gerufen wird, wenn ein Eigentum verletzt wird, braucht man Gesetze, die das festlegen. Und damit es Gesetze gibt, die das festlegen, braucht man ein Verständnis von dem, was zu schützen ist. Und das Verständnis dessen, was zu schützen ist, bestimmt sich, das wird Sie jetzt nicht maßlos überraschen, bestimmt sich hauptsächlich durch den Einfluss derer, die gerne was hätten, was sie geschützt haben wollen und die in der Gesellschaft den nötigen Punch haben. Also sozusagen kurzer Review der politischen Ökonomie des Copyrights, den ich Ihnen an der Stelle gegeben habe. Aber die Sachen will ich da jetzt gar nicht in diese Richtung weiter vertiefen. Ich will Ihnen ziemlich an der Oberfläche vor Augen führen, wie eine Definition des Copyrights aussieht aus deutscher Tradition, also Deutsch ist da jetzt, steht für europäischer Tradition, die stark von der Romantik bestimmt ist. Und ich habe es mir nicht ausgesucht, das klingt extrem klischeeartig, aber das ist das, was Sie finden. Und die andere Seite ist die, wie das auf Englisch klingt, in derselben Fragestellung, nämlich Dictionary Copyright. Auf Deutsch heißt das, man muss sich allein, und das ist das Rechtswörterbuch, Urheberrecht, und allein schon die sozusagen getragene, feierliche Stimmungslage dieses Textes lässt einen ein wenig schmunzeln. Das Urheberrecht ist das Recht des Werkschöpfers, Urhebers, warten Sie, ich kann nicht. Das Urheberrecht ist das Recht des Werkschöpfers, da haben Sie schon mal, Schöpfers, Urhebers an seinem individuellen geistigen Werk oder an einem Geschmacksmuster. Das geistige Werk besteht aus Inhalt und innerer und äußerer Form. Das sind die Texte, über die der Konrad Beyer sich vor 50 Jahren lustig gemacht hat in der Wiener Gruppe, also nicht genau der, aber so ähnlich. Das könnte man großartig zu satirischen Zwecken verwenden. Die geistige Schöpfung kann sowohl im Inhalt oder in der Form oder in beiden liegen. Es handelt sich um ein absolutes, gegenüber jedermann wirkendes Recht. Geschützte Werke sind gemäß § 2 Urheberrechtsgesetz solche der Literatur, Wissenschaft und Kunst. Gut, das können Sie. Es schützt gegen schuldhaft rechtswidrige Verletzung, strafrechtlich geschützt. Da stimmt irgendwas nicht. Okay, ich bin jetzt nicht sicher, ob das in der Quelle ist oder in meinem Kopieren. Außerdem besteht ein zivilrechtlicher Schutz. Okay, das ist das, was auf Deutsch kommt. Im Merriam-Webster Dictionary heißt es, was the definition of copyright, the exclusive legal right to reproduce, publish, sell or distribute the matter and form of something as a literary, musical or artistic work. Also, das ist down to business, sozusagen. Es ist Ihnen ziemlich klar, welche Akzente da unterschiedlich gesetzt werden. Für die einen ist Copyright etwas, was eine gesellschaftlich festgeschriebene Lizenz dazu ist, mit einem Ding auf eine bestimmte Art und Weise umzugehen. Wenn ich diese Lizenz besitze und Sie zahlen mir so und so viel, damit Sie diese Lizenz kriegen, dann ist das so, wie wenn ich Ihnen das Auto verkaufe, das ich vorher gefahren habe und jetzt fahren Sie mit dem Auto und Sie sind der Besitzer dieses Autos. Ihnen gehört die Lizenz, Sie können damit Geld machen, wenn ich es Ihnen verkauft habe, wenn Sie mir vorher gehört hat. That's it. Das ist die Situation. Das ist eine Art und Weise, mit dem Problem umzugehen. Die andere, die deutsche, die europäische Traditionsart und Weise, die beginnt schon damit, dass gesagt wird, das Urheberrecht ist unveräußerlich. Das ist ein Recht, das ist so wie die Taufe in der christlichen Tradition. Wenn Sie mal getauft sind, dann kommen Sie nie wieder raus aus den Taufen. Wenn Sie etwas geschaffen haben, dann sind Sie bis Ende der Zeit der Urheber, die Urheberin dessen. Und was Sie allenfalls können, ist die Nutzungsbewilligung für das, was Sie geschaffen haben, abzugeben. Ich weise darauf jetzt nur hin, um zu zeigen, dass welche Geschichten, welche Konzeptionen vom Schöpfungsvorgang, von Kreativität eingehen in das Verständnis dessen, was Copyright ist und dann natürlich in die Regelung dessen, unter welchen Umständen Copyright vergeben wird. Das ist eine Sache, die sehr kultur- und geschichtsabhängig ist.
Ja, sollte man vielleicht anmerken, dass das angelsächsische oder die angelsächsische Definition von Copyright eher dem entspricht, was bei uns die Werknutzungsrechte sind. Ja. Also nicht das Urheberrecht an sich.
Genau. Das habe ich bei Lizenz, das habe ich mit Lizenz gehört, das habe ich gemacht, wie ich gesagt habe. Also als Urheberin bist du bis ans Ende der Zeiten definiert, aber du kannst die Werknutzung kannst du abgeben. Und das ist zum Beispiel deswegen eine sehr wichtige Geschichte. Also das heißt, es gibt eben unter dem Terminus Werknutzung auch im deutschen Bereich Regelungen, die diesem mehr pragmatistischen Verständnis des Copyrights entsprechen. Aber warum es zum Beispiel auch wichtig ist, sich bewusst zu werden, dass es diesen Unterschied gibt, ist, weil in Zitaten, die ich Ihnen dann gleich in weiterer Folge zeigen werde, der Appell daran, dass die schöpferische Kreativität zusammen mit der Wissenschaftsfreiheit eine ganz besondere Situation für die Wissenschaftler bringt, die sozusagen extra zu betonen ist, auch gegen die Werknutzung, das findet man in der deutschen Debatte sehr, sehr, sehr deutlich, denn was in Wirklichkeit in der deutschen Debatte genauso wie in der angloamerikanischen, also Tag zu Tag Wissenschaftspraxis der Fall ist, ist, dass die Autorinnen auf weiteste Strecken die Werknutzung ohne auch nur mit der Wimper zu zucken, den Verlagen jeweils übertragen, dafür, dass die Sachen publiziert werden. Also das ist die gängigste Verfahrensweise Jahrzehnte, Jahrhunderte lang und das wird jetzt an dieser Stelle besonders sozusagen schwierig natürlich, wenn wir das Internet haben, dass mit einem Verlagsvertrag oder mit einer Akzeptanz der Publikation eines Artikels in einer Zeitschrift, die Autorinnen und Autoren in aller Regel bisher die Rechte der Nutzung dieses Werkes an den Verlag übertragen haben.
Wobei es hier auch ja den Terminus der freien Werknutzung gibt. Da fallen zum Beispiel Immaterialgüter drunter, die von öffentlichem Interesse sind. Was auch ganz klar besagt, dass zum Schul- oder universitären Gebrauch, dass Werke, die dem Urheberrecht unterliegen, dass die frei zu verwenden sind. Aber das sind eben neue Problematiken, die jetzt mit dem Internet auf uns zukommen.
Natürlich. Also
wo wird das Werk veröffentlicht? Wo liegt es? Auf welchem Server?
Absolut. Vollkommen richtig. Ich danke Ihnen sehr dafür, dass Sie das stark machen. Und auf das komme ich dann auch jetzt gleich noch weiter zu sprechen. Um es am handgreiflichsten Beispiel zu sagen, wenn ich eine Kopie mache, und zwar die Kopie eines Artikels oder eines Buches, 5 Seiten oder was immer, vielleicht sogar eine Kopie eines ganzen Buches, und ich teile sie Ihnen hier aus und Sie haben das in der Hand, dann ist nach bisherigem Gebrauch kaum etwas dagegen zu sagen. Noch nicht einmal, wenn ich einen Filmclip Ihnen zeige oder sowas. Ne? Wenn ich Ihnen einen Filmclip zeige, wenn es ein Filmseminar ist oder sowas ähnliches. Die Schwierigkeit entsteht dadurch ganz spontan zunächst einmal, ohne dass sich Leute viel gedacht haben darüber, wenn ich diese Textausschnitte, statt dass ich es Ihnen hier per Papier gebe, aufs Wiki tue, sei es, dass ich es reintippe, sei es, dass ich es scanne, sei es, dass ich mal irgendwo ein PDF herhole und das PDF dahergebe, aufs Wiki tue und diese Wiki-Geschichte nicht zugangsbeschränkt ist. Ne? Das ist nebenbei auch noch ein Kommentar zu den Wiki-Diskussionen, die wir hier hatten. Ich spare mir eine Reihe von Schwierigkeiten, wenn ich von vornherein sage, ich verwende eine Lernplattform. Und in dieser Lernplattform können Sie nur rein, wenn Sie sich angemeldet haben. Das wird in weiterer Folge vermutlich noch mehr Standard sein, als es jetzt schon ist. Vor allem deswegen, weil es diese Art von Copyright-Schwierigkeiten, unter anderem deswegen, weil es diese Art von Copyright-Schwierigkeiten behebt. Die zweite Sache haben wir auch schon diskutiert, weil es einen gewissen Schutz für die Studierenden besagt. Nicht alles das, was die ersten Schritte ihres Philosophiestudiums sind, ist der ganzen Welt zugänglich. Das geht natürlich in beide Richtungen. Nicht? Aber einer der Gründe, warum ich hier mit dem Wiki arbeite, ist auch genau, um solange es geht, diese Möglichkeit auszunutzen, die Sachen zur Verfügung zu halten. Aber die Schwierigkeit, und da gehe ich jetzt vielleicht jetzt nochmal auf dieses Bild und auf die eine kleine Bemerkung, die ich das letzte Mal gemacht habe. Eine Schwierigkeit besteht darin, in diesem Mindset, wo von dem ich zunächst einmal auch im Wikispirit und im Wikipedia-Spirit ausgegangen bin, nämlich die Welt ist für dich da, wenn du auf Reisen gehst und deine Kamera mit hast oder auch ohne Kamera, wenn es keine militärischen Sperrgebiete sind oder sowas ähnliches, dann kannst du alles ansehen, wenn du in eine Buchhandlung gehst, dann kannst du in diesen Büchern herumschmökern, in einer Bibliothek kannst du dir die Bücher ausborgen. Das sind alles Einstellungen der Zugänglichkeit von Büchern, aber eben auch von Ansichten an der Stelle. Hier geht es jetzt einfach um Landschaftsansichten. Und das war ja bisher kaum ein Problem oder wenig Problem. Genau, oder anders gesagt, es ist zu einem akuten Problem erst geworden, als man drauf gekommen ist. Es gibt diese Übertragungswegen von Google, die fahren durch die ganze Welt und nehmen die Landschaft auf, nehmen die Häuser auf und zwar mit dem Hintergrund, dass das etwas ist, was der ganzen Welt zur Verfügung gestellt werden kann, über Google Maps in dieser Stelle. An dem Punkt sind die Bedenken laut geworden, die man sich vorher nicht überlegt hat, weil es diese Art von Problem nicht gegeben hat. Also zum Beispiel möchte ich, dass die ganze Welt bei mir beim Fenster reinschaut, mit einer Auflösung, die sozusagen militärische Genauigkeit erfüllen kann. Ich will noch nicht einmal, dass die Menschheit weiß, wie die Eingangstür von meinem Haus aussieht. Muss ich dann nicht erst eine Genehmigung geben dafür? Diese Art von Fragen sind aufgetreten und es ist klar, woher die auftreten. Die treten auf dadurch, dass das Distributionsmedium plötzlich eine Universalität erreicht und eine Comprehensive, also eine Umfassendheit erreicht, die es bisher noch nicht gegeben hat und in der plötzlich alle irgendwo Wohnenden, auf der Welt irgendwo Wohnenden Personen einbezogen sind, in einer Aktion, die an dieser Stelle auch noch, muss es deutlich gesagt werden, einer US-amerikanischen Firma zuzuordnen ist, die also diese gesamte Information als ein wirtschaftliches Unternehmen sammelt und, wenn sie will, zur Verfügung stellt, aber wenn sie will, auch nicht zur Verfügung stellt. Wobei die Tatsache, dass das US-Militär über diese ganzen Informationen natürlich sowieso verfügt, nicht aus dem Auge verloren werden soll. Darüber wird eher nicht geredet. Worüber geredet wird, ist diese andere Zugangsweise. Und Sie werden, wenn Sie Google Maps sehen, dann wissen Sie ja das, wenn Sie hier reinzoomen, dann hat Google Maps tatsächlich so reagiert in dieser Situation, dass darin nur schematisierte Fassaden, also Spielzeugblockhäuser, jeweils umgesetzt werden, sodass ihre Wohnungstür nicht identifizierbar ist an dieser Stelle. Und was ich nun das letzte Mal schon angedeutet habe und worauf ich jetzt eindringlicher und eingängiger zu sprechen kommen möchte, ist, dass mit dem Google Book Search sich dieses Problem statt auf Landschaften und Ansichten auf die Buchproduktion der Menschheitsgeschichte gelegt hat. Also alles das, was in unseren Bibliotheken liegt und im Prinzip unter bestimmten Einschränkungsbedingungen zugänglich sein sollte. Also die Einschränkungsbedingungen sind, Sie müssen angemeldet sein bei der Bibliothek, wenn das Buch ein besonders wertvolles ist, dann können Sie es nur im Sonderlesesaal lesen, wenn 500 Leute dieses Buch lesen wollen und es sind nur 400 Exemplare, dann müssen Sie warten darauf. Das sind diese bekannten traditionellen Einschränkungen. Und alle diese Einschränkungen sollen plötzlich aufgehoben werden, indem du Google in die großen Bibliotheken geht und das alles digitalisiert. Nun habe ich Ihnen, ich werde davon jetzt dann gleich weiter reden. Da das diese Woche gerade stattgefunden hat, konnte ich mich nicht zurückhalten, hier Ihnen ein kleines Beispiel von Sheriffs in Action zu zeigen, das gerade in dieser Woche stattgefunden hat und das Sie vielleicht in der Presse verfolgt haben. Und ich sage es Ihnen also sozusagen erstens deswegen, um Ihnen zu zeigen, welche Dynamik in der Diskussion im Moment steht, und zweitens aber vorher auch noch, um zu zeigen, welche Problemstellung ganz allgemein, und das ist jetzt eine Problemstellung vor der wissenschaftlichen Spezialproblemstellung, es ist hier ist, womit wir uns hier beschäftigen. Hier habe ich Ihnen ziemlich willkürlich einen Screenshot angegeben von einer Verwertungsstelle für Material von sogenannten One-Click-Hostern. Also One-Click-Hoster sind die Webseiten, die dazu dienen, dass Sie Material, das Sie auf Ihrem Computer haben, durch einen einfachen Klick auf die Website laden und in dieser Website, von dieser Website dann einen mehr oder weniger komplizierten Code in der URL bekommen. Ihre Daten sind in dieser URL, die keine intuitive URL ist, sondern einigermaßen, wie gesagt, kompliziert, sind die gespeichert und Sie können auf diese Daten mit dieser URL zugreifen. Sie können es auch Ihren Freunden und Freundinnen geben, damit die darauf zugreifen können. Sehr, sehr praktische Sache, die, wenn Sie es zum Beispiel jetzt aufnehmen, hier die Vorlesung, am Ende der Vorlesung klicken Sie einmal, tun das auf Mediafire oder sonst wo und schreiben den Leuten hin, die das Audio der Lehrveranstaltung ist jetzt auf Mediafire so und so zu hören. Es ist verständlich, dass das viel verwendet wird. Das wäre aber noch nicht alleine das Problem, wenn das quasi geheim bleiben würde, aber die Sache ist anders. Die Sache ist so, dass diese Infos von den Sites, die ja das nicht aus purer Menschenfreundlichkeit machen, verkauft werden an Sekundärverwertungs-Sites. Und diese Sekundärverwertungs-Sites starten das aus mit Werbung, mit, erstens mal mit Werbung und zweitens aber vor allem auch mit Zugang. Man zahlt für einen Tag, für eine Woche, für einen Monat Zugang zu diesen Sites, um dort die Inhalte runterholen zu können. Und das sind weniger akademische Vorlesungen, sondern geht mehr in den Bereich der Unterhaltungsindustrie, Pornoindustrie und solcher Dinge. Wobei ich aber dazu sagen muss, das ist für Bücher ganz genauso. Also es gibt diese Sites für Bücher präzise so wie für Filme und sonst was.
Ja, da gibt es diese Library NU.
Natürlich.
Die stellt diese Bücher zur Verfügung. Da muss man allerdings, muss man zumindest nichts bezahlen dafür, aber das war eigentlich meine Frage, inwieweit ist das legal, weil diese Bücher stehen kostenfrei zur Verfügung.
Das ist sicher
indem man legal. Sich ja. registriert, aber ist wahrscheinlich nicht legal.
Nein, das ist sicher nicht legal. Das ist sicher nicht legal. Aber sehr praktisch.
Ja.
Es gibt auch, es gibt mehrere von diesen Sites. Library NU ist eine der größten. E-Books 30. E-Book 30 ist, ist eine andere. Was, wenn Sie schon ansprechen, was so funktioniert, ich habe es jetzt mit der Vorlesung gesagt, das ist dadurch entstanden, dass die Verlage, die natürlich in einer ziemlichen Klemme sind, zunehmend ihre Produktionen auch als E-Books produzieren. Also du kannst kaufen, du kannst ein PDF um einigermaßen ermäßigten Preis von einer Publikation kaufen und in dem Moment, in dem du das PDF auf deinem Computer hast, kannst du es der Menschheit mitteilen.
Ich habe noch eine Frage, gibt es eigentlich schon, gerade im Bereich der E-Books, auch Zitier, gibt es da schon Zitierregeln dafür? Denn es gibt ja zum Beispiel, ob es jetzt Kindle Collection ist oder andere E-Books sind, die von namhaften Autoren sind, die sind ja nicht mit Seitenzahlen zu versehen, sondern mit Positionsnummern oder dergleichen. Ist da schon was angedacht in diesem elektronischen Forschungsaustausch, dass auch diese zitierfähig werden? Oder?
Mit E-Books müsste ich selbst schauen, das weiß ich nicht. Also PDF, solange es PDF ist, ist es vergleichsweise einfach. Aber wenn du es auf dem Mobilgerät haben willst und damit mit variabler Layout-Gestaltung und so, ergibt sich das Problem natürlich. Es hat früher, bei HTML hat es das natürlich auch gegeben, für HTML ist das nicht geklärt. Ja? Weil bei HTML es ja auch so ist, wenn man einen Text als HTML hat, dann hängt es davon ab, wie groß man das Browserfenster macht, wie viel auf eine Seite geht. Das heißt, in dem Moment, in dem man es als HTML-Code hat, ist mit Sicherheit nicht garantiert, dass die Seiten stimmen, es sei denn, das steht extra dabei. Das hat sich erübrigt im HTML-Bereich, erstens durch PDF und zweitens durch XML. Weil in XML mit einer sachgemäßen Kennzeichnung kann man einfach die Seitenzahlen auch mit hineinkodieren und das geschieht auch im wissenschaftlichen Bereich, das im XML reinkodiert ist. Ich muss sagen, ich bin überfragt, ob das im EPUB-Bereich ist. Ich würde sagen, die allgemeine Frage wird auf der Ebene sein, dass man sagt, EPUB ist ja ein abgeleitetes Format, als das stellt man es nicht her, sondern das erhält man durch vorherige Formate, die in der Wissenschaft in diesem Zweck mehr oder weniger gängigen vorgeschriebenen Formate sind, entweder PDF, wo sich das Problem stellt, oder XML, wo man die Seitenzahlen hineinschreibt. Und dann ist es die Frage, in der Konvertierung übernimmt man diese Info in das EPUB-Format oder nicht. Das kann, im Prinzip kann das technisch keine Schwierigkeit sein. Ob es wirklich geschieht, ist allerdings mir jetzt nicht ganz klar. Also, was ich war quasi sozusagen bei den Zweitverarbeitern der Information, und diese machen jetzt das Folgende an diesem Beispiel aus einer Filmzeit. Die nehmen den Film, nehmen aus dem Film eine kleine Anzahl von Szenenfotos, nehmen Beschreibungen von dem Film aus der Internet Movie Database oder sowas ähnliches und geben hierunter dann bekannt, in welchen One-Click-Hostern sich diese Dateien befinden. Und das, was Sie hier sehen, ist eben Mega, ist einfach der Film, um den es da geht, bei Mega Upload. Auf die Details gehe ich jetzt nicht weiter an. Hier haben Sie auch Mega Upload. Und Sie sehen hier, wie diese Sachen alle heißen: Mega Upload, Rapid Share, FileSonic, FileSurf, WU Upload. Und von dort kriegen Sie es gratis. Diese praktische Regel ist im Falle von Mega Upload diese Woche gestoppt worden. Und Sie können sich hier sozusagen einen kleinen Eindruck über die schönen Adler machen, die in der USA für solche Zwecke verwendet werden. Und Sie können auch hier die verschiedenen Gesetzespassagen ansehen, gegen die hier verstoßen worden ist, nämlich Criminal Copyright Infringement, zum Beispiel Conspiracy to Commit Copyright Infringement. Das ist das Problem, und es besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass diese Copyright-Verletzungen an der Stelle stattgefunden haben. Ich bringe sie nur sozusagen zur Kenntnis.
Ein entscheidender Hinweis ist auch, dass die Server von Mega Upload in den USA entstanden sind.
Eine wirklich dumme Idee, wenn du in dem Geschäft bist.
Ja. Und RapidShare zum Beispiel, die stehen in Zug in der Schweiz, und so in der Schweiz ist die Rechtsprechung so, dass der Download einer illegalen, wie auch immer, Datei immer straffrei ist, also rechtlich
erlaubt ist. Also Sie haben wiederum ein wichtiger Hinweis. Ich habe gesagt, wie Copyright verstanden wird, ist sehr, sehr unterschiedlich in der geschichtlichen Tradition, und es ist auch unterschiedlich die Gesetzgebung. Und es gibt vergleichsweise standardisiert die Fair-Use-Bestimmungen. Fair-Use im öffentlichen Gebrauch, im Unterricht, Zitationserlaubnisse sind mehr oder weniger international anerkannt. In dem Moment, in dem aber eine neue Fragestellung auftritt, und die neue Fragestellung ist zum Beispiel die des Downloads. Ja? Download im elektronischen Bereich ist eine neue Fragestellung, und darauf reagieren die jeweiligen Nationen, die nach wie vor der Ort sind, in dem Gesetze gemacht werden, auf eine unterschiedliche Art und Weise. Gleichzeitig haben wir aber das als Phänomen der globalen Zugänglichkeit, sodass sich eine vielstimmige, widersprüchliche Situation ergibt, in der man leicht Schlupflöcher findet und in der es sozusagen ein bisschen auf Tarnen und Täuschen und auf bestimmte eine imaginative Ausnutzung von Möglichkeiten ankommt und das aber mit weltweiten Konsequenzen, das muss man eben dazu sagen.
Ich finde das ein entscheidender Punkt. Sie haben angefangen von Ökonomie, Eukos, Hauswirtschaft zu sprechen, ja, umgelegt auf Staatenbildung. Und das ist genau der Punkt, oder, an dem wir im Moment stehen, geschichtlich. Dieser ganze Trend zur Globalisierung, da geht es ja auch bei der Ökonomie darum, leben wir unter einem Dach, wollen wir unser Leben verbessern oder ist das mittlerweile nur noch ein Mittel dazu, manche Leute irgendwo auf der Welt zu bereichern. Und bei diesen rechtlichen Fragen ist es genau das Gleiche. Es herrscht einfach im Moment babylonische Sprachverwirrung in dem Sinn. Ja. Und die Leute, die flexibel sind, die Kapital haben und das Wissen haben, die sind in der Lage, das optimal auszunutzen. Ja.
Ich finde das sehr...
Das ist die Grundfrage, um die sich dreht, glaube ich, eigentlich beim freien Forschungszugang auch.
Ja. Ja, ich sage es Ihnen, ich unterstütze das, was Sie sagen, jetzt noch mit einem Hinweis auf etwas, was in einem kleinen Bereich Ihren Verweis auf die globale ökonomische Beziehung noch deutlicher macht. Im gegenwärtigen Lettre International gibt es einen Schwerpunkt Griechenland und da gibt es ein Interview mit einem griechischen Politologen, das mir doch in einer gewissen Weise die Augen geöffnet hat, genau in einer analogen Situation. Wir werden so ähnlich wie mit dieser Art von Plakette, werden wir sozusagen mit dem Zeigefinger darauf aufmerksam gemacht, dass du eine Verbrecherin bist, wenn du dort auch nur hinschaust. Das ist gegen das Gesetz, das führt dich sozusagen direkt in den Knast. Das ist eine Art von Strafandrohung, die natürlich sozusagen eine beschwörende Geste ist und es ist nicht so, dass ich das auf die leichte Schulter nehme. Ich sage, ich habe eben darum auch vorher gesagt, das ist mit Sicherheit aus Sicht des US-amerikanischen und des normalen Copyright- und Nutzungsverwertungsmöglichkeit ist das mit Sicherheit unangebracht. So ähnlich, und da kommt es sozusagen ein Griechenland-Verweis, so ähnlich unterliegen wir im Zusammenhang mit der griechischen Wirtschaftskrise den wiederholten und ständigen Hinweisen darauf, dass die Griechen so ein bisschen es nicht ernst nehmen mit der Statistik, sich das Leben leicht machen, jahrelang verantwortungslos gewirtschaftet haben, ihren Staatshaushalt nicht in Ordnung bringen und jetzt uns allen plötzlich auf der Tasche liegen. Das ist ein Tenor, der immer wieder kommt und ich sage nicht, dass das nicht auch Momente hätte, die man diskutieren muss. Aber in diesem Artikel des griechischen Politologen beginnt er mit einer Sache, an die ich jetzt erinnert worden bin durch das, was Sie gesagt haben. Und da sagt er, man sollte sich doch einmal das Folgende überlegen. Dass es die Situation im ökonomischen Bereich gibt, die jetzt in Griechenland herrscht, ist eine direkte Folge der Konstruktion des Euros. Und zwar deswegen, weil man eine gemeinsame Währung nicht unter den Bedingungen einführen kann, ohne schlechte Effekte, nämlich unter folgenden Bedingungen, dass es eine gemeinsame Währung eines inhomogenen Wirtschaftsraums gibt, in dem es Nationen gibt, die extrem produktiv sind und ein hohes wirtschaftliches, kapitalisiertes Entwicklungspotenzial haben, und andere Nationen, die über dieses Kapital nicht verfügen und die notgedrungen in einer solchen gemeinsamen Währungskonstruktion die Abnehmer der in der stärkeren Seite, auf der stärkeren Seite produzierten Güter werden und auf diese Art und Weise sich was leisten können, was sie sich vorher nicht haben leisten können und nach Konstruktion des Euros nicht kontrolliert werden können in ihrem oder nur ganz minder kontrolliert werden können in ihrer Verwendung der entsprechenden Geldmittel. Das heißt, sozusagen komplett banal gesagt, wenn das der Abhang ist und da tue ich eine Kugel hin und die Kugel läuft sozusagen läuft hinunter, dann kann ich jetzt sagen, es ist die Schuld der Kugel, dass sie da drunter gelaufen ist. Das ist die Konstruktion dessen, wo ich die Kugel hingestellt habe. Und dieser Hinweis, den sehe ich jetzt deswegen in Analogie zu dem, was Sie sagen, weil das auch ein Punkt ist, an dem die nationale, einschränkbare und abtrennbare Wirtschaftspolitik, die wir gehabt haben vor der EU, die damit dazu geführt hat, dass viele kleine Währungssysteme sich in einem ständigen Ausgleich miteinander befunden haben und man aber genau definieren konnte, wo ist die Kompetenz jetzt mit Steuern, mit Sparen, mit Investitionen, mit Aktienaufnahmen zu operieren, sodass man diese kleinteiligen sozusagen Situationen im Auge behalten konnten. Das ist in einer Weise explodiert durch die, in dem Fall, Euro-Geschichte, aber, sagt er auch in dem Interview, nicht nur durch die Integration zum Beispiel von Griechenland in die Eurozone, sondern auch in die jetzt mindestens drei gewichtige Situationen mit China, USA und Europa, wo der Euro auch nicht mehr als Euro alleine besteht, sondern vernetzt ist mit den anderen Währungen. Und in dieser Situation herrscht nun genau dieselbe Desorientierung, von der Sie gesprochen haben, im Publikationsbereich. Und es wird umgegangen eben auch mit den Mustern, die wir eben für solche Sachen zur Verfügung haben. Also die Muster der Strafe, die Muster des Vorzugsschülers und wie immer der Gesetzeskonformität und wie immer diese Dinge heißen. Das wollte ich nur dazu noch ändern. Gut, jetzt ein bisschen was von der Infrastruktur, die sich um das Problem des Open Access entwickelt hat und die ich Ihnen abschließend noch einmal vor Augen führen wollte, wenn Sie an der Stelle weiter interessiert sind, wenn Sie zurückkommen wollen, damit Sie die wichtigsten sozusagen Schlagzeilen gehört haben, um die es hier geht. Ich komme dann auf die Google-Geschichte noch ein bisschen genauer zu sprechen, will Ihnen aber als erstes einmal die zwei Dokumente vor Augen führen, in denen drinnen steht, begründet worden ist, wie das Ganze überhaupt losgetreten wurde. Und das ist das eine, die Budapester Erklärung 2002. Also wir sind gerade so jetzt in 10 Jahres, ich hätte das auch als eine Jubiläumsvorlesung für 10-jähriges Bestehen der Budapest Declaration machen können. Die Budapest Declaration, die maßgeblich gesponsert worden ist von Soros und die das erste Mal in die Debatte diesen Begriff von Open Access eingebracht hat, nämlich in die Wirtschaft, in die sozusagen politische Ökonomiedebatte das eingebracht hat. Und ich lese den ersten Absatz vor, weil das ein Trendsetting gewesen ist, an dem das Problem noch immer hängt. Durch das Zusammentreffen einer alten Tradition mit einer neuen Technologie ist ein bisher beispielloses Gemeingut verfügbar geworden. Mit der alten Tradition ist die Bereitschaft von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen gemein, die Ergebnisse ihres Arbeitens in Fachzeitschriften zu veröffentlichen, ohne hierfür bezahlt zu werden. Die neue Technologie ist das Internet, das Gemeingut, das aus deren Zusammentreffen hervorgehen kann, besteht darin, dass Zeitschriftenbeiträge, die das Peer Review durchlaufen haben, weltweit elektronisch zugemacht werden können, kostenfrei und ohne Zugangsbeschränkung, für Forschende, Lehrende, Studierende und für alle anderen, die an den Ergebnissen der Wissenschaft interessiert sind. Das ist ein Punkt, der jetzt dieselbe Globalität hat wie der Google Maps View, mit dem also einerseits den Samsung so denselben allgemeinen Appeal hat. Es geht darum, etwas, was der Menschheit gehört, zur Verfügung zu stellen, mit einer der besonderen Einschränkung, aber, und die ist an der Stelle wichtig für das Funktionieren dieser Argumentation, Wissenschaft hat durch die Jahrhunderte hindurch nicht darauf geachtet, dass man aus den wissenschaftlichen Ergebnissen finanziellen direkt, dem Verkauf der wissenschaftlichen Ergebnisse direkt Profit macht. Das ist anders mit Belletristik zum Beispiel. Also wenn man 2,5 Millionen Exemplare von Gut gegen Nordwind verkauft, dann will man da schon Geld haben dafür. Das ist nicht etwas, was man sozusagen der Menschheit frei zur Verfügung stellt. Es gibt Leute, die leben davon. Aber Wissenschaftler, das haben wir ja schon besprochen, leben nicht vom Verkauf ihrer Bücher. Das ist ein nettes Zusatzeinkommen, wenn sie dann in der Lage sind, sowas aufzustellen, sondern Wissenschaftlerinnen leben davon, dass die Bücher, die Artikel, die sie produzieren, ihnen ein Standing in der Forschungsgemeinschaft geben, die es, dieses Standing, das es ihnen möglich macht, dass sie einen Job bekommen. Und dass sie auf diese Art und Weise angestellt werden und ihr Leben machen. Das heißt, diese Situation, dass die Forschungsliteratur seit Menschengedenken nicht abhängig ist von der Ökonomie, aus Gründen, die wir zurückverfolgt haben bis Aristoteles, die wird Anlass genommen zu sagen, okay, da das so ist, gibt es keine wirklichen Gründe dafür, das nicht so zu tun. Unsere Universitäten sollen beispiellose neue Gemeingut verwenden. Es hat vor der Budapest Declaration schon die Initiativen gegeben, von denen ich Ihnen ein bisschen erzählt habe, die Open Archive Initiative und das Protocol for Metadata Harvesting. Das ist der sozusagen wissenschaftlich fundierte Zugang auf der Ebene der Datenkommunikation, der es möglich macht, diese allgemeinen Forderungen umzusetzen. Also das, was bei O-Thesis zum Beispiel an der Universität Wien läuft, ist ein System E-Prints, auch was bei Sammelpunkt läuft, ist ein System E-Prints, das umsetzt dieses Open Archive Initiative Metadata Harvesting Protokoll. Das ist die Technik, die ich hier im Auge habe, die uns jetzt ja nicht so sehr beschäftigt, sondern diese Technik ist durch die Budapest-Deklaration das erste Mal als eine politische Aufgabe ins allgemeine Bewusstsein gebracht worden. Und die zweite entscheidende Deklaration in diesem Zusammenhang ist die Berliner Erklärung. Und diese Berliner Erklärung, die ist, ich weiß jetzt nicht, aus welchem Jahr die kommt, würde man sagen, ich glaube 5 Jahre später, so in etwa 2007 wird das ungefähr gewesen sein. Diese Berliner Erklärung bringt dasselbe Problem noch einmal in Erinnerung. In accordance with the spirit of the declaration of the Budapest Open Access Initiative, we have drafted the Berlin Declaration to promote the Internet as a functional instrument for a global scientific knowledge base and human reflection, and to specify measures with which research policymakers, research institutions, funding agencies, libraries, archives and museums need to consider. Ich gehe da so speziell auf die Sachen ein. Den einen Hinweis gebe ich vielleicht, dass dieser Hinweis darauf, wer da alle involviert ist, nämlich Archive, Museen, Bibliotheken, Verlage natürlich und ganz zu schweigen von den Universitäten, dass das schon darauf hinweist, um was für ein komplexes soziales Feld es sich dabei handelt. Und jetzt die Frage entsteht, wenn ich diese allgemeinen Prinzipien der freien Zugänglichkeit ansetze, auf welche Schwierigkeiten, auf welche Schwierigkeiten stoße ich damit? Also so wie ich Ihnen bei Google Maps gesagt habe, es wird dann jemanden geben, der will nicht, dass seine Haustüre fotografiert wird, wird es auch in dem, also sozusagen als Gegenbewegung gegen diese Open Access Initiative Leute geben, die sagen, sie sehen nicht, dass es ist vielleicht schön und nett für Leute, die das haben wollen, aber count me out. Für mich möchte ich das anders handhaben. Ich möchte meine Sachen lieber nicht zur Verfügung stellen. Solange es von Freiheit, solange von Freiheit die Rede ist, muss es möglich sein, diese Freiheit auch so auszunutzen, dass man sagt, ich mache da nicht mit. Und das wird nun das ist nun sozusagen ein schwieriges Feld. Ich beschreibe Ihnen die gegenwärtige Situation, in der wir uns befinden. Denn, und darum habe ich Ihnen das Mega-Upload-Beispiel an den Anfang der Seite gestellt, diese auf den ersten Blick für die Wissenschaftsecke vielleicht plausible und harmlose Situation. Du kriegst eh kein Geld dafür, du machst es auch nicht fürs Geld, du willst, dass es möglichst viele Leute lesen. Was spricht dann noch dagegen, dass du es zur Verfügung stellst? Diese Form von Betrachtungsweise steht nun in einem Kontext, der Kontext der Wankel Coaster ist, und das Library Nu, das an der Stelle besprochen worden ist, funktioniert so, um das sozusagen aus meiner eigenen Praxis auch zu beschreiben, das funktioniert so, dass es tatsächlich so ist, wenn Sie an einer Forschungsfrage sind und die Forschungsfrage nicht ausgesprochen komplett sozusagen vereinzelt ist. Ich sage das in der Philosophie, ich sage es aus der Philosophie. Aber diese Forschungsfrage kann zum Beispiel griechische Philosophie, kann ein bestimmter Philosoph aus der griechischen Philosophie sein, und Sie wollen etwas darüber schreiben, dann sind Sie mittlerweile sehr gut beraten, nach Library NU zu gehen. Dort haben Sie nämlich alles bis ins Jahr 2011, was über diese Philosophie publiziert worden ist, oder das meiste, was dort publiziert worden ist, kriegen Sie im Rahmen, sozusagen in einer Stunde dort gratis auf dem Desktop als PDF, weil an der Stelle ist ja wichtig, dass es Englisch publiziert ist, also französische und italienische Bücher sind da noch nicht so weit, aber im englischen Bereich haben sie einen atemberaubend umfassenden Zugang, in Wirklichkeit dort illegitim zur Forschungsliteratur. Das ist die Schere, die sich aufmacht, und das eine, was Sie sich vielleicht denken können, ist, dass das natürlich für Verlage tödlich, an vielen Stellen tödlich ist. Das haben wir schon in der, oder eine Bedrohung ist, eine starke Bedrohung ist, sagen wir es mal so. Das Problem ist bekannt aus der Musikindustrie. Da geht es sozusagen besonders an die Substanz. Ich nenne es jetzt nur, ohne darauf jetzt im Einzelnen einzugehen, weil die Tatsache, dass es diese Art von extrem günstiger, praktischer Zugänglichkeit von Wissen gibt, die Leute, das bisher destilliert und filtriert worden ist und sozusagen über wohl definierte Zugangsschritte gegen ein entsprechendes finanzielles Moment zugänglich war und jetzt in einer Weise da die Dämme brechen, das ergibt sozusagen die Frage, vor der wir hier stehen und die, ich überspringe jetzt mal die Google-Sache, sondern gehe gleich weiter zu diesem Beitrag von Uwe Jochum, den ich Ihnen hier unter Contra zugänglich gemacht habe, aus 2009, der dazu führt, dass jemand darauf hinweist und sagt, die Richtung, die die Budapest-Erklärung und die Berlin-Erklärung an der Stelle vorgeben, ist eine bedrohliche und wir müssen uns wehren. Es ist die Wissenschaftsfreiheit in Gefahr. Wir müssen darauf aufmerksam machen, dass der Staat an der Stelle eine wesentliche Pflicht vernachlässigt. Die Pflicht ist die, dass der Staat schützen muss die Persönlichkeitsrechte der einzelnen Staatsbürgerinnen und diese Persönlichkeitsrechte schließen ein, den Schutz, erstens den Schutz des Eigentums und zweitens die Freiheit der Wissenschaft und der Staat verstößt gegen diese beiden Aufgaben, die dem Staat eigentlich zukommen würden. Schauen wir uns das an, wie das genau argumentiert ist. Vorher noch, ich habe unter die Budapester Erklärung und die Berliner Erklärung den Heidelberger Appell Aktionsbündnis Urheberrechte getan. Es gibt noch eine dritte Sache, die Göttinger Erklärung. Das sind Verbindungen, also Gruppen deutscher Wissenschaftlerinnen, die sich gegen den Raub an ihrem geistigen Eigentum und an dem Einschränken der Wissenschaftsfreiheit festmachen und gegen die Budapester und Berliner Erklärung auftreten. Und der Punkt, um den es jetzt geht, ist der folgende. Man kann, also ich beginne vielleicht hier, weil das eine ganz gute, von Herrn Jochum, weil das eine ganz gute Einstiegsdarstellung ist im Zusammenhang auch mit dem, was ich Ihnen von Google jetzt hier schon gesagt habe. Es hat Google damit fait accompli geschaffen, dass Google mit großen US-amerikanischen, aber nicht nur US-amerikanischen, sondern auch europäischen Bibliotheken ein Vertrag geschlossen hat, alle die Bücher digitalisieren zu können. 15 Millionen Bücher ist es jetzt, die Google digitalisiert hat. Und diese Fakten, die Google geschaffen hat, sind sozusagen jetzt zunächst einmal vorhanden. Und das besteht darin, dass Google gesagt hat, ich habe mit diesen Bibliotheken einen Vertrag. Mich kümmert nicht, was da sonst noch an Rechten drinnen hängt und dran hängt. Die Bibliotheken haben das Recht, mir die Erlaubnis zu erteilen, dass ich das fotografiere, was da in den Bibliotheken drinnen liegt. Das ist kaum zu bestreiten. Die schwierige Frage ist jetzt die, dass natürlich an diesen Abbildungen davon, was in den Bibliotheken liegt, was anderes auch hängt. Wenn Sie in die Bibliothek gehen und sich im Lesesaal das anschauen, dann dürfen Sie das. So ist unsere Gesellschaft konstruiert. Das ist etwas, wo niemand sich aufregen kann. Es kann niemand, wir sind in unserer Wissenschaft so organisiert, dass es nicht so ist, dass eine Seminararbeit mit einem gewissen Anspruch sie, sagen wir mal, 250 Euro kostet, weil sie 250 Euro Gebühren für das Anschauen von Büchern zahlen müssen, die sie dazu brauchen, diese Seminararbeit zu schreiben. So läuft es hier bei uns nicht. Sie gehen in die Bibliothek, Sie können das sehen, das ist gratis. In dem Moment, in dem der Rest der Welt und das immer sehen kann, ergibt sich das Problem einer in einer neuen Dimension. Muss ich jetzt nicht genau weiter auskleiden und ausschmücken. Und Google hat sich darum einfach nicht geschert. Das muss man als erstes mal sagen, bis es in den USA einmal dazu gekommen ist, dass die Autorinnen und Autoren gesagt haben, hoppla, die Tatsache, dass die Bibliothek in Harvard meine Bücher gekauft hat, heißt nicht, dass über Google meine Bücher jetzt für den Rest der Welt einsichtig sind.
Hier ist im Urheberrecht auch, aber auch der Begriff der Veröffentlichung sehr unscharf definiert. Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, aus dem ergeben sich so Missverständnisse. Ja. Zum Beispiel in der EU gibt es eine Vorschrift, wenn ich ein Buch einmal veröffentlicht habe, ich könnte es nicht zurückziehen. Ja, die Sache ist erledigt und veröffentlicht bedeutet, da leiten sich dann wieder freie Werknutzungsrechte etc. etc. ab in Richtung, darf ich das im universitären Bereich verwenden oder nicht.
Ja. Völlig richtig, ja. Also, ich bin
das sind total unscharfe, also das Urheberrecht generell, gerade in Österreich, ist ja komplett unscharf definiert. Ja, es gibt auch diese Diskrepanz zwischen Werknutzungsbewilligung und Werknutzungsrecht. Das eine ist absolut, das andere ist relatives Recht. Also ich kann entweder das absolute Recht übergeben, der kann das mit dem machen, was er will, und ich habe als Urheber keine Chance mehr, mit dem Werk irgendwas anzufangen. Aber ich kann auch Werknutzungsbewilligungen vergeben an verschiedene Leute, zum Beispiel für bestimmte Punkte, kann aber da Sachen wieder nicht ausklammern. Also die banale Frage ist, wieso, wenn ein Wissenschaftler von einer Universität, vom Staat angestellt wird, von einer Gesellschaft, wieso übergibt er nicht bei seiner Anstellung wie ein Angestellter auch seine Nutzungsrechte oder Nutzungsbewilligung an den Auftraggeber, an den an den Arbeitgeber?
Können Sie noch kurz merken? Ja. Das ist die banale Frage, das ist aber auch genau die Frage, um die es hier geht, ja. Unter dem Titel Wissenschaftsfreiheit. Ich trage Ihnen hier Gedanken vor. Wem gehören die Gedanken? Gesetzt den Fall, die wären so absolut super und einmalig, dass man sie verkaufen kann. Ich trage Ihnen Gedanken vor, wem gehören diese Gedanken? Vor 20 Jahren hätte ich noch gesagt, na, mir könnte, das ist ja klar, ich hab sie gehabt. Unter diesen Bedingungen, unter den ständig sich verschärfenden Bedingungen, und die Leute wissen ja, dass das Urheberrecht undeutlich formuliert ist und versuchen jetzt diese Sachen genauer zu definieren. Unter den Bedingungen, die sich nach und nach durchsetzen, ist es allerdings so, dass das, was ich hier sage, gar nicht mir gehört, sondern der Universität, die mich bezahlt. Also es ist so ähnlich wie, wenn Sie eine Lohnverrechnung machen in einem Betrieb, diese Lohnverrechnung nicht der Sekretärin gehört, die Lohnverrechnung tippt oder die das Excel-Sheet anlegt, sondern das gehört einfach dem Betrieb, der sie dafür bezahlt, dass sie die Lohnverrechnung macht. So ähnlich, nach diesem Muster wird argumentiert, dass die Produktion hier der Universität gehört. Und letzter Punkt diesbezüglich, dass wenn jetzt die Universität, die eine öffentliche Anstalt ist, die Eigentümerin dieser Produktion ist, dann könnte die Universität beschließen, und das ist hier der Diskussionspunkt, dass das eben öffentlich zugänglich gemacht wird, weil ja nicht die Universität mich bezahlt, sondern die Öffentlichkeit, die Steuerzahler mich bezahlen. Und die Antwort darauf ist, das ist die Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit, weil ich kann nicht mehr definieren, was mit meinem Ding passiert. Ne?
Nein, ich meine, da ist, ich glaube, prinzipiell der Staat gefordert, in allen diesen Bereichen, ja, dass Google da links und rechts überholt, das kann einfach nicht sein. Da laufen einfach in meinen Augen wirklich politische Prozesse überhaupt nicht ab oder falsch ab. Ja. Und ich, noch kurze Anmerkung, diese ganzen Fragestellungen, die stellen sich ja auch, wenn es um im Technologiebereich, um universitäre Spin-offs etc. etc. geht. Ja. Was macht man mit der Technologie? Ist das Commons oder was auch immer? Ist das gemeinfrei oder darf das ein Startup irgendwie monetarisieren oder nicht?
Völlig
mit dem Gehirn, diese Gedanken. Ja.
Völlig richtig.
Ich glaube, ich habe das nicht ganz kapiert. Warum ist es eine Einschränkung meiner wissenschaftlichen Freiheit, wenn ich die meine Publikation anderen Leuten entziehen kann?
Entziehen?
Ja.
Nein, das, wenn du sie entziehen kannst, dann ist es, wäre es eine Freiheit. Die Einschränkung besteht dann, wenn du deine Produktion nicht mehr, wenn du nicht mehr das Verfügungsrecht über die Produktion hast, sondern mit ihr was Bestimmtes machen musst. Also wenn was ich jetzt hier sage, der Universität gehört und die Universität eine Politik hat, was immer hier geschieht, wird bei uns auf den Open Access Server gelegt. Wenn die Universität das tut, dann habe ich verloren, das Recht zu einem Verlag zu gehen. Also ich kann doch immer zu einem Verlag gehen und kann sagen, ich habe da diese großartige Geschichte, wollte das nicht drucken, der Verlag ist mir so wichtig. Der Verlag sagt, ja, sehr gut, aber an der Universität gratis können Sie das nicht zur Verfügung stellen damit, und gleichzeitig von uns wollen, dass das gedruckt wird. Ne? Damit habe ich de facto mein Recht verloren, zu verfügen über die Verwendung der Produkte meiner Arbeit.
Das heißt, das geht dann in letzter Konsequenz irgendwo um Geld. Also ich meine,
um die Art der Nutzung geht's. Also das ist der entscheidende Punkt.
Ja schon, wenn es einmal draußen ist, dann kann es jeder nutzen. Und ich habe sozusagen als Forscher der Gesellschaft also irgendetwas beigetragen. Aber ich kann damit sozusagen dann kein Geld erpressen.
Also es geht so wie das, also das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, ist das Argument von Herrn Jochum. Ja? Ich verliere die... Das Argument von Herrn Jochum ist ein prinzipielles, da ist von Geld nicht die Rede, sondern er sagt, die Freiheit der Forschung muss einschließen das Disponieren über die Ergebnisse der Forschung, und wenn das nicht gewährt ist, dann verfehlt der Staat seine Aufgabe. Dass das natürlich auch eine Frage des Geldes ist, ist nicht zu leugnen, aber sehr viel Geld ist nicht im Spiel. Also es geht schon um Geld. Es geht, erinnern Sie sich an den Guardian-Artikel, es geht um sehr, sehr viel Geld in der Naturwissenschaft, bei Elsevier, bei diesen Journalen, die bis zu 30.000 Euro Abonnement im Jahr kosten. Da geht es um sehr, sehr viel Geld. Und dieses Geld ist natürlich... ist sozusagen gefährdet. Ja? Das wäre dadurch gefährdet, um dieses Geld geht es. Aber das überlagert sich mit der Frage der Wissenschaftsfreiheit. Ne? Also soll es möglich sein, dass im Ernstfall in der Philosophie, in der Geisteswissenschaften spielt das eher keine Rolle, ja? Aber im Ernstfall das Geld, das Produktivität, das wissenschaftliche Produktivität, die, das muss man ja dazu sagen, die bezahlt wird von der Universität und von der Forscher nichts kriegt. Ja? Soll der Forscher, der im Prinzip nichts kriegt von seiner Kreativität, die Freiheit behalten, seinen Artikel ausschließlich einer Zeitschrift zukommen zu lassen, die 30.000 Euro im Jahr verlangt an Subskriptionen unter dem Titel der Wissenschaftsfreiheit, oder soll man sagen, da gibt es eine Einschränkung? Nicht? Zwei Sachen.
Eine interessante Frage in dem Punkt ist vielleicht auch noch, inwiefern hat der Staat, die Allgemeinheit ein Interesse daran, wissenschaftliche Erkenntnisse zu monetarisieren? Und da komme ich wieder zurück zu der Frage, leben wir noch unter der Konzeption eines Nationalstaates oder geht es da eben schon wieder um globalisierte Fragen, die dann wieder ad absurdum geführt werden, weil diese Monetarisierung globalisiert Leuten zugutekommt und nicht dem Staat als, wie Sie geschrieben haben, als Dach der Dörfer oder als Vereinigung von verschiedenen Leuten, die sich näher stehen? Oder gibt es überhaupt dieses Konzept, also sich näher zu stehen?
Also Springer oder Elsevier sind, sind nicht mehr staatlich kontrollierbar. Nicht? Die sind so multidimensional. Das sind andere Bereiche. Zuerst mal ganz hinten und dann sind.
Ja, ich würde sagen, dass das nicht nur auf Einzelpersonen zutrifft, sondern auch auf Institute. Wenn zum Beispiel ein Universitätsinstitut eine Forschungskooperation macht mit einer Privatfirma, dann ist es die Frage, ja, was ist das Ergebnis? Ne? Kann das patentiert werden oder verwertet oder muss etwas frei gemacht werden? Nicht? Also da habe ich auch Wettbewerbsprobleme.
Vollkommen richtig. Das sind sozusagen Dimensionen, in die wir da mal einfach nur mal die Nase reinstecken.
Ich wollte mit den Kollegen davon anschließen, es geht im Prinzip um den Wertschöpfungsprozess. Und genauso wie wir das in der Vorlesung hatten, dass die Technologie und die technische Innovation irgendwann dazu kam zu dem Konzept Arbeit, Land, Investition, kam man dann als neuer Faktor die technische Innovation. Und wenn ich jetzt an die Budapester Erklärung denke, ist halt 10 Jahre alt. In diesen 10 Jahren ist sehr, sehr viel geschehen. Und der neue Faktor ist die Globalisierung, ist der neue Faktor aus meiner Sicht, der diese nationalen Probleme, die jetzt alle erörtert worden sind, im Prinzip neu zu sehen hat. Weil es geht ja im Prinzip darum, wie wir ganz am Anfang von der Vorlesung hören, der Staat sollte eigentlich mal dafür sein, um Gerechtigkeit zu schaffen. Das war ja mal so der Grund. Aber jetzt müsste man ja im Prinzip nach einer globalen Gerechtigkeit streben oder denken. Es ist ein neuer Faktor im Spiel aus meiner Sicht.
Genau, ja. Und dazu, Sie haben vollkommen recht, dazu will ich jetzt doch noch, das passt jetzt dazu, das erwähnen, was ich hier nicht so vorgesehen habe. Es ist den wichtigen Produzenten natürlich nicht verborgen geblieben, dass sich das in den letzten 10 Jahren in dieser Art und Weise verallgemeinert und globalisiert hat. Und das Stichwort, über das das weitgehend läuft, ist eben Intellectual Property, sogenanntes geistiges Eigentum. Und die dazu eingesetzte TRIPS, also es gibt die World Trade Organization und eine entsprechende Zusatzorganisation, Trade Related Intellectual Property, Intellectual Property, wofür steht das S? Trade Related Intellectual Property, irgendwas.
Services.
Ja. Das sind jetzt sozusagen die Kurzbezeichnungen für das, wie das weitergeht, was Sie jetzt ansprechen. Nämlich, man ist, und das ist eine Konsequenz genau der Informatisierung des volkswirtschaftlichen Produktivitätsbegriffes. Was ich Ihnen von Krugman gesagt habe, die allgemeine Erkenntnis, dass um produktiver zu werden, um wirtschaftlich voranzukommen, in zunehmendem Maße die sozusagen Entwicklungen, Gedanken, Erfindungen, Patente wichtig sind, das hat dazu geführt, dass man gesagt hat, es geht jetzt nicht mehr, das war die alte Zugangsweise, bevor das sozusagen so auf die Bühne gekommen ist, wir müssen Freihandel gewährleisten. Trade, der klassische, das habe ich nicht wirklich ausgeführt, aber die klassische Idee darüber, wie wird Reichtum produziert, wie vermehrt sich Reichtum, darauf war die Antwort im weitesten Sinn die freier Handel. Dadurch, dass Leute produzieren und das überall verkaufen können, und nicht eingeschränkt werden durch Handelsschranken, durch Zollsysteme und so ähnlich, das haben sie bei der EU ja eben auch, damit zirkuliert die Produktion und es werden alle Leute davon profitieren. Diese Freihandelsbedingungen, erinnern Sie sich an Japan zum Beispiel, das war also, Japan ist ein Paradefall gewesen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die einfach das Land sozusagen zugemacht haben, gesperrt haben gegen den Einfluss westlicher Waren und dann gezwungen worden sind. Das ist etwas, was in der amerikanischen Politik immer eine wichtige Rolle gespielt hat, die Zugänglichkeit der fremden Märkte für die US-amerikanische Produktion. Das ist jetzt ergänzt worden durch die Trade-Related Intellectual Property Rights. Und das sind jetzt Rechte, die damit zu tun haben, dass die Innovationen und die Erfindungen geschützt werden müssen, die in diesen Handel eingehen. Und also diese TRIPS-Vereinbarungen, die zum Beispiel auch maßgeblich von der USA eingeklagt werden, in Handelsverträgen mit Entwicklungsländern, auch mit Europäern, also Europa ist da mit dabei, die EU ist da auch mit dabei, aber die Entwicklungsländer trifft es an dieser Stelle. Diese TRIPS-Vereinbarungen verlangen von den Entwicklungsländern Anerkennung der intellektuellen Properties, des geistigen Eigentums, damit sie in den Genuss der anderen westlichen Segnungen, aber auch Unterstützungen, Subventionen und so etwas kommen. Der Grund dafür ist genau der, dass erstens die Globalisierung in dieser Weise um sich gegriffen hat und zweitens das Bewusstsein gestiegen ist, dass in dieser Globalisierung kognitive Momente, Momente des Rechts an Gedanken und an Patenten eine riesige Rolle spielen und darum geschützt werden müssen. Also sie reagieren jetzt schon mit der Einführung eines Schutzsystems, aber dieses Schutzsystem ist motiviert durch das Aufrechterhalten der Eigentümerschaft an diesen Dingen und diesen bestimmten geistigen Konstrukten. Und diese Eigentümerschaft liegt in großem Maße bei den Staaten des Nordens. Ne?
Wir haben mal darüber gesprochen, dass Marktwirtschaft ohne Verknappung von Waren und Ressourcen nicht möglich ist. Und ich sehe das bei den IP-Rights ähnlich wie beim monetären System, nämlich Geld funktioniert auch nicht ohne künstliche Verknappung, ohne ein Regelwerk, das das Geld knapp hält. Und genauso sehe ich das eigentlich banalerweise auch bei den IP-Rights. Im Moment oder mittlerweile haben die ganzen IPs auch schon eine Eigendynamik wie Geld erhalten, nämlich es gibt Firmen, die kaufen Patente, die kaufen Schutzrechte, die handeln mit den ganzen
Portfolios,
die haben einen Zusatzwert erhalten, also wie man vom Geld auch sprechen könnte, als nicht nur Mittel zum Tausch oder Mittel zum Werteerhalt. Im Prinzip geht es da banalerweise auch nur um eine künstliche Verknappung. Ist es sinnvoll für den Markt? Ist es für den Markt sinnvoller, wenn ich ein Zusatzprodukt habe, mit dem ich auch handeln kann? Oder macht es mehr Sinn, wenn ich IP-Rights einfach offen halte und die Innovation dann in die Produktion von Realgütern einfließt? Das ist die Grundsatzfrage, glaube ich, die sich stellt. Und ich glaube, es ist sinnvoller, wenn ich ein Zusatzprodukt in einen Markt einführe, weil die Marktdynamik sich dann erhöht. Und das ist in dem Sinn das IP-Right an sich oder der Intellectual Property.
Mhm. Weil Sie jetzt auf die Globalisierung eingegangen sind, das hat für mich eigentlich nur nach Machtpolitik geklungen. Weil im Grunde, wenn man sich die ökonomische Seite anschaut, ist es natürlich so, dass man eine höhere wissenschaftliche Erkenntnis braucht, um auf dem höheren Ende der Wertschöpfungskette zu sein, damit halten sich sozusagen die heutige erste Welt eben die ganzen Möglichkeiten und die Vorteile in der Produktionskette und damit wir eben genau diese Dynamik und dieses Gefälle beibehalten. Und ich meine, das ist auch so ein bisschen mit der Grund, warum ich eigentlich dagegen bin, warum ich mir denke, dass dieses Verlagswesen und sowas antiquiert ist, weil es ist ein bisschen idealistisch von mir, aber ich denke mir, das ist nicht das Menschenbild, das ich haben will. Also so möchte ich nicht mit meinen Mitmenschen umgehen.
Wenn ich hier die Frage nach Werten und Wertschöpfung stellen, das du nicht reingesetzt hast, ich finde gerade Indien ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wenn du plötzlich den Zugang, du musst ja auch um die Budapester Kommission überhaupt umzusetzen, die Möglichkeit schaffen, dass global alle überhaupt an dem teilnehmen wollten. Das hat ganz schön lange gedauert und es dauert immer noch, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die nicht mal einen Zugang haben zu diesen Open Sources, die keine Möglichkeiten haben. Und damit sind natürlich wieder, wie der Kollege vorne gesagt hat, von vornherein bestimmte Gruppierungen draußen vor. Und damit hat man einen Mangel und immer einen Absatzmarkt. Und ich fand gerade in Indien, hat man großartig gesehen, wie vielen, vielen dort die Plastik mit der Technologie kam, die ganz, ganz viel Wert geschöpft haben und mittlerweile zu einem der wirtschaftlich repräsentierenden Staaten geworden sind. Das muss man sich heute mal vorstellen. Deswegen, was du siehst, ich sehe da auch ein Problem, wo es Werte und wo es Wertschöpfung ist. Hat nicht mehr sehr viel mit Werten zu tun. Das ist alles nur eine Sache, wie viel kostet es. Das hatten wir, glaube ich, mal ein paar Vorlesungen vorher mit dem Baum, diese Frage. Und das ist die Gefahr mit Open Access. Ne? Was bedeutet das? Das ist ja wahnsinnig schön, wenn wirklich jeder daran partizipieren könnte, wenn jeder natürlich eigenbestimmt entscheidet, was geht dort rein und was geht nicht rein. Weil ich finde, Datenschutz und persönliche Eigentumsrechte sollte sich nie draußen vorlassen, wenn man alles abgibt in den globalen Raum. Dann ist die Frage, ob überhaupt noch irgendjemand das tut und denkt, weil hat ja keine.
Also zwei Bemerkungen jetzt.
Eine ganz kurze Anführung, wichtige. Und zwar, wenn man von dieser IP oder intellektuelle Rechte freigeben, offen, dann müsste man sich eigentlich konsequenterweise die Frage stellen, wäre ich bereit, meine Arbeitsleistung auch freizugeben an die Gemeinschaft?
Wovon lebe ich? Ja. Zwei Sachen. Einerseits die Verknappung und das zweite Stichwort war jetzt die Persönlichkeitsrechte. Zu den zwei Sachen will ich noch was sagen. Es ist eine gewisse enge Sicht, von der man loskommen sollte, dass man sagt, hier geht es um das Recht einer einzelnen Person, dass einen Anspruch zu erheben auf etwas, was ihr gehört, und das, was ihr gehört, ist ein Gedanke, zum Unterschied von einem Haus oder von einem Auto, als wäre ein Gedanke von derselben Art wie ein Auto oder ein Haus, nur dass man halt nicht greifen kann. Man verläuft sich relativ leicht in unpassende Analogien, wenn man das zu ernst nimmt. Eine bessere Betrachtungsweise, und diese Betrachtungsweise wird sozusagen angesprochen durch das Thema der Verknappung, ist die zu sagen, es geht um eine politische Ökonomie oder Ökologie. Es geht darum, sich Gedanken zu machen, wie steht die Leistung einzelner Personen, die Kreativität einzelner Personen im Konzert mit Umweltbedingungen. Diese Umweltbedingungen sind technische Umweltbedingungen, sind soziale Umweltbedingungen, sind juridische Umweltbedingungen. Und in diesen Bedingungen muss man ein Gleichgewicht finden, der Motivation, der Bezahlung, dessen wer es bezahlt und auch natürlich der Sanktionen. Das ist aber nicht etwas, was daran hängt, dass mir was gehört, sondern das ist etwas, das daran gehört, wie regelt man das in einer Gesellschaft unter diesen komplexen Bedingungen heutzutage am besten, sodass dort ein Optimum herauskommt. Wenn man es so betrachtet, kann man, glaube ich, an der Stelle weitergehen. Die zweite Sache mit den Persönlichkeitsrechten, da wollte ich noch mal, weise ich noch kurz auf dieses wunderschöne Ding hier hin, und zwei Sachen weise ich hin. Das eine, wenn Sie sich den Beitrag vom Jochum ansehen, dann sind Sie auch ein bisschen schockiert, hoffe ich zumindest, darüber, dass er bestimmte Sachen unglaublich hart sagt, wie zum Beispiel, es handelt sich um eine Beraubung, mehr oder weniger um eine Beraubung der einzelnen Person. Das Recht geht über von Persönlichkeitsrecht, das geht über auf ein Textkollektiv. Das Textkollektiv versteht nicht mehr, was geschieht, und das alles unter dem Aspekt von Creative Commons. Das ist eine typische sozusagen Vereinfachung, der man da jetzt wirklich entgegentreten muss. die verständlich ist, wenn man sagt, es geht von der Einzelproduktion auf Library Nu. Sozusagen, was immer in Library Nu ist, ist frei für die Welt verfügbar und da kann man sich tatsächlich beschweren. Wenn man aber sagt, es geht um Creative Commons, dann will ich an der Stelle Ihnen nochmal schnell einprägen, worum es geht bei Creative Commons Lizenzen und habe Ihnen darum diese gebräuchlichen Creative Commons Lizenzen hier nochmal dargestellt. Solche Lizenzen sind Teil des Verfahrens, eben auch von Open Access. Sie können, bei Flickr können Sie das zum Beispiel gut sehen, aber Sie können das auch in aller Regel in Plattformen, die sich eignen für Open Access, sehen. Ihnen gehört das, was Sie getan haben, und das, was Sie getan haben, übergeben Sie der Öffentlichkeit, aber unter bestimmten Bedingungen. Und wie restriktiv diese Bedingungen sind, können Sie sich selber aussuchen. Und diese Bedingungen sind also zum Beispiel, es muss nur einfach gesagt werden, dass das Ding von mir ist, oder aber Namensnennung, keine Bearbeitung, muss man unbedingt festhalten. Sie können sowieso nicht verhindern, in dem Moment, in dem Sie etwas einmal veröffentlicht haben, dass jemand etwas mit dem Ding macht, was er nicht darf. Das können Sie nicht mit einer Lizenz bewirken. Was jemand da macht. Sie können sagen, nach dem rechtlichen Zustand, von dem ich ausgehe, ist das erlaubt und das ist nicht erlaubt. Das können Sie machen und das ist die Idee der Creative Commons Lizenzen. Also Sie können die Sache der Öffentlichkeit übergeben unter der Bedingung Namensnennung und keine Bearbeitung. Dieses Gleichheitszeichen, das muss so bleiben, darf nicht weiter bearbeitet werden. Oder aber Namensnennung und Sie dürfen etwas machen damit, was Sie wollen, aber Sie dürfen kein Geld dafür verlangen. Namensnennung, Sie dürfen kein Geld dafür verlangen und Sie dürfen es nicht bearbeiten. Namensnennung, nicht kommerziell, Weitergabe unter denselben Bedingungen, unter denen die Sache sozusagen verantwortet, übergeben worden ist der Öffentlichkeit. Also diese Lizenzen stehen zur Verfügung und ich sage es Ihnen deswegen, weil das ein bisschen die Antwort auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte ist. Es ist nicht so, dass wenn Sie das veröffentlichen, verlieren Sie alle Möglichkeiten, da noch einzugreifen. In einem gewissen Sinn stimmt das schon und es stimmt auf eine schlimmere Art und Weise, umfassendere Art und Weise, als es früher gegolten hat. Das ist ein Problem. Wenn Sie aber auf dem Weg der juridischen Korrektheit bleiben und es Open Access veröffentlichen wollen, dann haben Sie diese Möglichkeiten. Und das Letzte jetzt mit diesem Bild, ein weiterer Vorwurf ist der, dass die Forschungsförderung, die wir mittlerweile haben und die ganz stark über Drittmittelprojekte geht, EU-Projekte, Forschungsförderungsfondsprojekte, dass in diesen Projekten zunehmend Open Access als Bedingung verlangt wird und dass die Beschwerde von Herrn Jochum und anderen jetzt darin besteht, dass auf diese Art und Weise Druck gemacht wird, auf die einzelnen Forscherinnen, dass sie kein Geld kriegen, wenn sie nicht bereit sind, die Ergebnisse ihrer Forschung Open Access zur Verfügung zu stellen. Das ist die Drittmittelförderungsabteilung der Universität Wien, die genau für zuständig ist und die den Jahrespreis im vergangenen Jahr gekriegt hat für besondere Leistungen für die im Rahmen der Angestellten an der Universität Wien, die genau diese Art von Forschungsförderung unternimmt, in die man hineinkommt, wenn man sich einlässt auf die EU-Geschichten. Unten haben Sie dann noch einen Report aus der EU über solche Strategien. Und wenn Sie jetzt abschließend von mir wissen wollen, was ich dazu finde, muss ich sagen, wenn die Öffentlichkeit Geld zur Verfügung stellt dafür, dass was geforscht ist, dann sehe ich es auch als gerechtfertigt an, dass sie da an die Bedingung stellt, dass das auch öffentlich zur Verfügung gestellt wird. Aber ich lasse Sie mit dieser meiner Einstellung jetzt in die Semesterferien gehen. Ich danke Ihnen.